14 Monate musste Luke Littler auf seinen ersten Major-Titel warten, aber hier ist er, der 17-Jährige gewinnt die Premier League bei seinem Debüt und natürlich geht das bei ihm nicht ohne neuen Darter im Finale.
Hier ist Checkout, der Sport1 Darts Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Herzlich willkommen zurück zu Checkout, dem Sport1 Darts Podcast. Heute aktueller denn je, denn wir nehmen direkt nach den Premier League Finals auf. Und wenn ich sage wir, dann ist das nicht nur meine Wenigkeit, sondern Kevin Schulte sitzt mir virtuell gegenüber. Guten Abend, Kevin.
Ja, guten Abend oder guten Morgen für die meisten, die jetzt direkt mit einer neuen Folge Checkout hier in den Freitag starten. Es war ein doch recht fixer Abend. Das hat der Premier League Playoff-Abend ja meistens so an sich, weil es nur drei Partien sind. Aber wenn die Halbfinals ein bisschen länger gelaufen wären, dann hätten wir hier, glaube ich, nicht mehr am Donnerstag aufnehmen können. Bei uns ist jetzt noch Donnerstag. Tatsächlich habe ich damit gar nicht mehr so gerechnet, dass wir dann doch so früh im Späten sind.
Ja, es war definitiv schneller als erwartet, aber heute hier bei Checkout am Morgen, du hast es angesprochen, mit einem Blick auf den gestrigen Abend, unsere Analyse dazu und dann noch ein kleiner Blick auf die Host Nation Qualifier, die in den Niederlanden stattgefunden haben und dann ein Ausblick auf die Elton Safety Shoes Dutch Darts Championship, aka European Tour Event Nummer 7. So kann man es sich ein bisschen einfacher machen, wenn man nicht Gefahr laufen möchte, einen Zungenbrecher zu riskieren. Jetzt aber erstmal der Blick auf die Premier League Finals. Wir hatten den Playoff-Abend in der O2 Arena in London mit 14.000 Zuschauern. Richtig, richtig stark. Am Ende ist es Luke Littler, der dort seinen ersten PDC-Major-Titel fix machen kann. Kevin, dein Eindruck von diesem Abend?
Also erstmal war es, das habe ich ja schon so ein bisschen vorweggenommen, war es relativ langweilig in den Halbfinals, weil zwei Spieler klar dominiert haben, Luke Littler und Luke Humphreys. Und dann wurden wir alle aber entschädigt durch ein tolles Finale, würde ich sagen. 11-7 am Ende spricht jetzt auch nicht für die ganz große Dramatik, aber Luke Humphreys war bis ja auf so das eine Break, was dann Littler, glaube ich, nach seinem neuen Data zum 7-5 setzt, ja auch eng dran das ganze Spiel über. Aber Luke Littler war an diesem Abend unplayable, würde ich sagen. Wir sprechen gleich erstmal über das Halbfinale, aber das nur mal erstmal der große Eindruck. Luke Littler mit diesem neuen Data, mit diesem Titel. Wahnsinn, er wird da natürlich auch positiv jetzt auf die Berichterstattung einzahlen. Das ist positiv für den Dartsport. Da werden natürlich jetzt die großen Geschichten geschrieben und das zu Recht.
Ja, definitiv. Also er setzt so ein bisschen diese Story weiter fort und es sind halt auch die Schlagzeilen, die sich dann wirklich gut lesen lassen, die er eben durch sein spielerisches Potenzial kreiert. Er hat es wirklich souverän gemacht und am Ende, so muss man es sagen, hat der beste und konstanteste Spieler vielleicht der Premier League Saison, aber definitiv der beste und konstanteste Spieler dieses Abends, die Premier League für sich entscheiden können. Lass uns chronologisch reinstarten. Wir beginnen mit dem ersten Halbfinale zwischen Luke Littler und Michael Smith. Das war schon wirklich ein sehr, sehr schnelles Spielchen. Also als das Spiel durch war, dachte ich, oh, vielleicht wird der Abend sogar noch kürzer, als er jetzt letztendlich schon geworden ist.
Ja, und Luke Littler war von Anfang an natürlich komplett gut im Spiel und hat es Michael Smith enorm schwer gemacht, auch für sich dann einen guten Start in diesen Abend zu finden. Also dafür ist die Distanz dann auch fast ein bisschen zu kurz. Also wenn wir darüber nachdenken, dass so ein Matchplay-Finale bis 18 geht oder so, oder auch dann die späten Stages beim Grand Slam bis 16 gespielt werden, ist das für ein Premier League-Halbfinale nach 16 Nächten fast ein bisschen zu kurz, um dann sich auch eine kleine Schwächephase zu leisten. Und Michael Smith hatte die von Anfang an irgendwie. Also er wirkte fast ein bisschen nervös bei den ersten Darts und Luke Littler spielt es von vorne weg gut runter. Wichtig sicherlich in der Anfangsphase das 2-1, als er die 144 rausnimmt. Michael Smith stand auf einem 2-Dart-Finish und hätte da natürlich direkt erst eine Bremse reinziehen können. Das ist ihm nicht gelungen, weil er auch gar nicht die Chance bekommen hat durch Luke Littler, der dann auch in den richtigen Momenten das Richtige getan hat.
Ja, es war für mich so die erste richtungsweisende Aktion des Abends, würde ich mal sagen. Smith hatte zuvor auch noch mit der 180 Druck gemacht, steht da auf 96 Punkten Rest. Dann nimmt Luke Littler diese 144 zwar nur zum Hold raus, aber ist halt der Luke Littler-Style, um in diesen Abend reinzukommen. Und dann kommen von Luke Littler direkt nach diesem High-Finish 7 perfekte Darts. Und das ist genau das, was ich vor ein paar Wochen nach dem European Darts Grand Prix in Sindelfingen angesprochen habe, bezüglich des Spiels gegen Arno Merck. Wenn Luke Littler ein Leg mit einem High-Finish gewinnt, dann kommt ganz häufig im nächsten Leg von ihm noch ein Maximum hinterher. Also der Mann ist da wirklich immer super fokussiert, dass er nicht nur gerade eine gute Aktion hat, das High-Finish rausnimmt, sondern dann direkt auch noch mit dem Maximum wieder reinstartet.
Und vermutlich wird sich Michael Smith über den Modus, über das Reglement geärgert haben, denn nach 5 Legs eine Pause wäre für ihn, glaube ich, sehr, sehr wichtig gewesen, weil du sprichst es an, also in dem Moment gelingt Luke Littler das High-Finish und er kann nachlegen, kann also dann einen Break nachlegen, ihm gelingt ein weiterer Hold zum 4-1 und dann kommt eben keine Pause, wo du dich richtig sammeln kannst. Ja, Michael Smith gewinnt zwar das 6. Leg, aber es war nur ein Tropfen auf den heißen Stein. 5-2, dann nochmal den Anwurf verloren aus Sicht von Michael Smith zum 2. Mal in diesem Match und bis zur ersten Pause nach 10 Legs hat Luke Littler einfach jedes Mal seinen Anwurf durchgekriegt. Das spricht dann auch für eine beeindruckende Konstanz.
Ja, man muss natürlich auch sagen, dass Luke Littler dann in die von dir angesprochene Pause halt mit 7-3 und 2 Breaks vorgeht, nachdem er sogar noch 6 Darts zum 3. Break verpasst hat. Also das hätte sogar noch eindeutiger sein zu können. Am Ende gibt es noch einen weiteren wichtigen Moment. Das sind die 107 Punkte, die er zum 8-4 und Rebreak checkt, als Michael Smith sich dann nochmal so ein bisschen aufbäumt. Und am Ende ja sind es 15 Darts beim eigenen Anwurf zum 10-5 Sieg. Und ja, man muss sagen, vielleicht letztendlich auch so ein bisschen der Spielverlauf, den wir hier prognostiziert hatten am Mittwoch.
Und am Ende ist es Luke Littlers Konstanz, die dann hier eben den großen Unterschied macht. Er hat es sich nur einmal erlaubt, bei eigenem Anwurf ein Leck liegen zu lassen. Das war nach dieser Pause und das war die letzte und auch einzige Phase nochmal in der Partie, wo es hier einen großen Turn hätte geben können. Da hätte aber Michael Smith wirklich auch nochmal was draufpacken müssen, denn das war jetzt auch nicht A+, was er gespielt hat. Ne? Also Luke Littler hat mir auch das Gefühl gegeben, ich glaube, er hätte sogar noch was im Tank gehabt. Siehe dann später im Finale gegen einen stärkeren Luke Humphreys als Gegner, als es Michael Smith an diesem Abend je hätte sein können. Und am Ende spricht auch eine Statistik für ihn, und zwar ist das eine, die jetzt so gar nicht im Vordergrund steht, die Travel-less Visits. Manchmal werden sie eingeblendet von Sky Sports. In dem Fall muss man sagen, 5 Travel-less Visits in 15 Legs, also im Schnitt nur in jedem 3. Leg, dass er eine Aufnahme dabei hat, wo eben kein Triple-Segment dabei ist. Das haben manche eben auch Spitzenspieler in einzelnen Phasen durchaus in jedem Leg oder auch mal in einem Leg zweimal oder so. Ne? Und das ist schon beeindruckend.
Ja, das ist Wahnsinn. Also die meisten Hobby-Darter sind froh, wenn sie alle 3 Legs mal eine Aufnahme haben, wo ein Triple mit dabei ist. Bei Luke Littler ist das umgekehrt. Also das ist wirklich Wahnsinn. Und wenn er da auch jetzt nicht unbedingt im, was war es, ich glaube, 8. oder 9. Leg so viel Darts auf Doppel vorbeigeschrubbt hätte, oder beide haben sie ja Darts auf Doppel vorbeigeschrubbt, dann wäre der Average auch in dieser Partie schon noch deutlich höher gewesen. Am Ende steht er da bei 100 Punkten, Michael Smith bei 95 Punkten, aber ja, bis kurz vor der Pause stand da bei Luke Littler, glaube ich, noch eine 108 oder eine 110. Also das war wirklich schon eine Wahnsinnspartie, die er dann am Ende auch verdient und dominant für sich entscheiden kann. Ähnlich so wie Luke Humphreys, der hat gespielt gegen Michael van Gerwen. Das war auch irgendwie ein bisschen ein nervöser Start von Michael van Gerwen, muss man sagen. Er braucht 10 Darts, um das erste Triple der Partie zu treffen, also aus seiner Sicht, und wirft seine erste 180. Erst im 7. Leg der Partie.
Und das ist deutlich zu spät, um hier irgendwas ausrichten zu können, obwohl Michael van Gerwen, da hatte ich einmal so das Gefühl, als er zum 1-1 checkt, das war schon ein sehr, sehr wichtiger Hold, in dem Fall, weil Luke Humphreys sonst zur Stelle gewesen wäre und ja auch vorher, glaube ich, auf der Doppel-12 ein oder zwei Darts liegen gelassen hatte zu einem frühen Break. In dem Moment dachte ich, pusht er sich jetzt so richtig das erste Mal im Spiel und gibt sich nochmal selbst ein bisschen Feuer, hat er nur sehr dezent gemacht und da dachte ich schon, ich glaube, das ist nicht der Abend von ihm. Ich glaube, er hat relativ früh gemerkt, Michael van Gerwen, dass heute nichts gehen würde gegen Luke Humphreys. Ist so meine Interpretation auch der ganzen Körpersprache gewesen. Er hat das auch sehr früh akzeptiert, diese Pleite.
Ja, Thema Körpersprache, wo du es jetzt gerade ansprichst. Also wir haben uns natürlich hier ordentlich Notizen zu dem Abend gemacht, aber was mir jetzt gerade, wenn du die Körpersprache ansprichst, auffällt, ist, ich habe von Gerwin den ganzen Abend kein einziges Mal die Socken hochziehen sehen. Das ist ja meistens immer nochmal so sein Turnaround, auch wenn er hinten liegt, jetzt nochmal in Fokus, jetzt nochmal konzentrieren und dann zack rein da, habe ich an diesem Abend zumindest kein einziges Mal gesehen. Also ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ich glaube, es war nicht da. Und das ist ja auch irgendwie so ein Zeichen, dass er sich damit relativ schnell abfinden kann. In der Anfangsphase dachte man mal noch so, okay, jetzt könnte Van Gerwen hier irgendwie reinkommen, checkt er die 103 Punkte auch zum 2:1 und ersten Break der Partie. Dann ist es aber Luke Humphries, der den nächstbesten Moment für sich kreieren kann. Er kontert mit 132 Punkten über Bull Bull Doppel 16 zum 2:2 und Rebreak.
Ja, und danach gewinnt er noch 5 weitere Legs. Also das war eine unfassbar wichtige Szene, weil sie Michael van Gerwen auch einiges mitgegeben hat. Also der 2:2 Ausgleich in der Phase, enorm wichtig. Und ich liebe ja dieses 132er Finish. Also es gibt mir fast noch mehr als ein normales Bull-Finish am Ende von den ganz hohen Dingern, wo man über die Triple 19, Triple 18 oder Triple 17 gehen muss. Also ich finde irgendwie, das ist fast so das spektakulärste Finish neben der 170, oder?
Ja, würde ich mitgehen. Also Max, maximal noch die 125, die dem gleichkommt, wenn man sie eben über Bull-Single, Bull-Bull spielt. Aber das sind für mich schon auch so mit die spektakulärsten Finishes. Du hast es angesprochen, es sind 6 Legs in Folge von Luke Humphries. Es war eine wichtige Phase. Van Gerwen verpasst da die 148 Punkte am Draht zum 3:4. Dann ist es Luke Humphries, der checkt 92 Punkte in 2 Darts und kommt dann gleich in den Anwurf von Van Gerwen auch wieder mit einer 180 rein. Und auf einmal ist er dann 2 Legs und 6:2 vorne. Da ging dann auf einmal alles ganz schön schnell und ja, es ging dann auch mit 7:3 in die Pause, was auch daran lag, dass Luke Humphries eben nach Leg 3 sehr, sehr wenige Fehler gemacht hat und wirklich auch wenige Chancen für Michael van Gerwen zugelassen hat.
Und in dem Moment hatten wir natürlich eine Blaupause des ersten Halbfinals, also auch ein 7:3 zur Pause für Luke Humphries und eine Stabilität, die nicht mehr den Eindruck machte, dass da noch irgendwas ins Wanken geraten würde. Also den Eindruck hatte ich zu keiner Phase in der Partie. Humphries legt ja dann auch direkt eine Hold nach zum 8:3, kassiert zwar das 8:4, das musste Van Gerwen dann auch holen. Dem gelingt dann ein weiteres Break zum 8:5, das zweite und letzte in der Partie. Ja, und wenn du dann aber den Hold nicht ziehen kannst und nochmal auf -2 rankommst, dann hast du hier auch nichts zu bestellen. Und selbst wenn das passiert wäre, ich hätte es ihm nicht mehr zugetraut, dass er hier die Partie noch dreht, weil dafür ist Luke Humphries zu stabil. Klar, er hat jetzt dann mal noch einen Anwurf abgegeben, aber in der Regel sind das ja stabile 15 Darts bei ihm. Und zwar über das ganze Jahr im Prinzip. Er hat auch diese Stabilität bei diesen großen Matches. Das haben wir spätestens eben bei der Weltmeisterschaft bestätigt gesehen. Er hatte ja auch davor extrem gute Phase. Aber so seit einem Jahr ist Luke Humphries wirklich auch bei den Major-Spielen, bei den ganz großen Finals und so und Halbfinals in dem Fall auch kein Spieler, der da irgendwie ein bisschen anders agiert, ein bisschen nervöser agiert als auf dem Floor oder auf der European Tour. Ich finde, diese Emanzipation, die sehen wir bei Luke Humphries wirklich so seit gut einem Jahr und das ist beeindruckend zu sehen, wie er dann auch Michael van Gerwen hier wirklich in den Scheffel stellt und auch das tut, was wir letztlich ja auch hier vorher rausgesagt haben, dass Michael van Gerwen keiner sein wird, der hier um den Titel letztendlich mitspielt in London.
Ja, ich finde es einen interessanten Punkt, den du ansprichst mit dieser Selbstsicherheit, die Luke Humphries hat. Also ich finde, es wird auch darin deutlich, ja, also in diesen, was du gesagt hast, immer wieder diese 15 Darts, auf die er zurückkommt, die er dann spielt, aber auch darin, was er macht, wenn der Gegner mal eben gerade gute 3-4 Minuten hat. Also er hat so eine Selbstsicherheit, dass er solche ja Situationen, wo der Gegner wie Van Gerwen jetzt hier mal 2 gute Legs in Folge spielt und sich dann nochmal ein bisschen ranschiebt, dass er das einfach akzeptieren kann und dann das weitermacht, was er eben die ganze Zeit macht, dass er da so ein Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten hat, dann checkt er 125 Punkte zum 9:5 und Rebreak und am Ende gewinnt er es dann mit 10:5 auf der Doppel 16 zum Match. Der erste Matchstart sitzt und man muss sagen, wir haben quasi zweimal das gleiche Spiel heute Abend gesehen, nur dass Michael Smith die etwas schöneren Schuhe und Michael van Gerwen etwas weniger Haare hat.
Ja, und das bei Michael van Gerven hinten noch so das schöne Kempinski-Logo hinterm Nacken sitzt.
Ja, das hätte der Michael Smith auch gerne.
Ich glaube auch. Vor allen Dingen auch wegen der vielen Gratisübernachtungen, ne, in den schönen Kempinski-Hotels. Also, das war unbezahlte Werbung hier, möchten wir nur noch mal kurz loswerden.
Du alter Berliner, du bist ja doch Dauergast.
genau. Naja, also, Michael van Gerven geht mit 10-5 raus, Michael Smith geht mit 10-5 raus. Die Sieger haben wir richtig vorausgesagt. Ich würde sagen, auch was jetzt die Klarheit der Spiele betrifft, war es nicht großartig überraschend. Es war aber, und das müssen wir so als kleines Zwischenfazit, bevor wir jetzt groß über das Finale sprechen, schon mal loswerden. Es war jetzt nicht so richtig würdig für den 17. Abend der Premier League, weil, ganz ehrlich, ich habe es dir auch zwischendurch geschrieben, ich werde wirklich nicht warm damit, dass die Jungs es sich 16 Wochen lang geben. Am Ende spielen die über Best of 19, was die Distanz ist, der ersten Runde beim World Matchplay. Und der Vibe kommt nicht so richtig rauf irgendwie. Also ich meine, das ist ja so ein bisschen so, als müsste jetzt Bayer Leverkusen, um das mit Luke Littler zu vergleichen, nochmal irgendwie ein Meisterschaftsendspiel gegen den VfB Stuttgart machen oder erstmal gegen den vierten gegen RB Leipzig ran, obwohl man 34 Spieltage lang alles in Grund und Boden gespielt hat. Also irgendwie bin ich nicht so der richtige Fan von. Also man muss irgendwie da nochmal ran. Wir haben ja ein paar Vorschläge gemacht. Gerne dazu nochmal die letzte Folge, die am Mittwoch erschienen ist, anhören, aber irgendwie hat mir dieser Premier League-Abend bis zum Finalbeginn wenig bis gar nichts gegeben.
Ich bin da ganz bei dir. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und ich sage, für mich war es ein relativ langweiliger Premier League-Abend bis zu der Pause im Finale. Also ich fand gar nicht mal die Anfangsphase des Finals so unfassbar spannend, weil, kommen wir jetzt gleich darauf zu sprechen, dass auch so ein bisschen so ein kleines Abtasten noch war. Am Anfang hatte man das Gefühl. Ab der Pause ging es dann natürlich mit Karacho gen eines guten Abends. Aber lass uns da jetzt drüber sprechen. Also man spricht ja häufig davon, dass es ein Vorteil sei, das erste Halbfinale zu spielen. Und Humphries ist ja tendenziell auch jemand, der nach seinen Spielen auch mal mit sehr roten Wangen rumläuft. Aber ich hatte zum Beispiel bei seinem Spiel, bei dem Halbfinale gegen Van Gerven, irgendwie nicht so wirklich das Gefühl, dass er sich ansatzweise angestrengt hat und da jetzt in einer schlechteren Ausgangslage war, das Finale gegen Luke Littler zu bestreiten.
Nö, das war definitiv auch kein Grund, um es vorwegzunehmen, dass er verloren hat, weil klar, er liegt direkt 2-0 hinten, Luke Littler schafft dieses Break im zweiten Leg. Ein Leck, was Luke Humphries natürlich auch gut und gerne hätte gewinnen können oder gewinnen müssen in der Frühphase des Spiels. Aber das lag jetzt nicht daran, dass er irgendwie noch ein bisschen down war. Dafür war auch die Pause lang genug.
Lass mich jetzt noch einmal gerade ganz kurz hier zwei interessante Fakten in den Raum schmeißen, bevor wir inhaltlich auf das Finale zu sprechen kommen. Und zwar, es war erst das vierte Mal in der Premier League-Historie, dass ein Finale zwischen zwei Debütanten ausgetragen wurde. 2005 hatten wir Taylor gegen Lloyd, 2020 Durant gegen Espinel, 2021 Clayton gegen De Souza und jetzt 2024 Littler gegen Humphries. Also interessante Statistik. Und zweite kleine Sache noch, kleiner Funfact, zwischen 2012 und 2014 wurde tatsächlich das PDC World Youth Championship Finale noch in der Pause zwischen dem Halbfinale und Finale der Premier League ausgetragen. Gut, dass es mittlerweile nicht mehr so der Fall ist, sonst hätte Luke Littler wahrscheinlich an diesem Abend dreimal spielen müssen.
Stimmt, du hast recht. Michael van Gervens Niederlage gegen James Hubbard, der ja wirklich irgendwann komplett aufgehört hat, war in der O2 in London, wenn ich mich richtig erinnere. Das müsste das zweite Finale der World Youth Championship gewesen sein. Michael van Gerven hat ja dieses Turnier nie gewonnen und wird es auch nicht mehr gewinnen, Spoiler. Aber ja, das war in der O2. Tatsächlich wäre das irgendwie, glaube ich, auch ganz würdig, da noch irgendein geiles Match noch den Leuten zu geben, weil auch so ein Abend, muss man sagen, ne, wie er jetzt gelaufen ist mit 10-5, 10-5, 11-7, boah, ist schon recht schnell vorbei, ne? Also da sind diese 7 Spieleabende Best of 11 bei einem normalen Premier League-Abend. Klar, man hat jetzt nicht so diese große Siegerkür und nicht diese groß aufgeladene Bedeutung eines Abends, aber so als Zuschauer in der Halle irgendwie bekommt man für sein Geld dann fast ein bisschen mehr, muss man sagen. Ne?
Ja, einmal dann noch ganz kurz, um es wirklich zu vervollständigen. Ich habe es gerade einmal aufgemacht. Van Gerven hatte zuvor 2011, nämlich gegen Aaron Monk, auch noch verloren. Das war aber im Alexandra Palace gespielt. Die ist einzige Jugend-WM-Finale, das im Ali Pally stattgefunden hat. Und dann 2012 unterliegt der James Hubbard. 2013 ist es Michael Smith, der gegen Ricky Evans gewinnen konnte. Und 2014 Keegan Brown gegen Roby John Rodriguez, auch in der O2 Arena in London. Und erst dann ist man ins Butlins Resort nach Minehead geswitcht.
Und da hat dann Max Hopp gewonnen. Das erste Mal in Minehead war Max Hopp gegen Nathan Aspinall. Ne?
Ja. 6-5. So, jetzt aber zum Finale.
Genau, jetzt lass uns nicht weiter über Butlins philosophieren, sondern Finale. Würdiger Rahmen, Luke Littler, die 1 gegen die 2, Luke Humphreys, finde ich per se erstmal gut. Ne? Also, dass dann auch die 1 und die 2, die besten Spieler waren, die konstantesten Spieler waren, über die 16 Wochen hier den Sieger ausbetteln.
Meinst du Playoff-Abend verkürzen, nur noch auf ein Spiel, erste gegen zweite?
Der große Premier League Playoff-Abend. Ein Spiel, aber wenn die dann irgendwie so, keine Ahnung, First to 79 spielen oder so, wäre ich schon fast wieder dabei, ne? Das würde ich auch mal gerne sehen. Also irgendwie so eine geisteskrank lange Distanz. Das wäre, eigentlich wäre das echt eine Idee, wenn man das Finale in einem Modus hätte, was alles in den Schatten stellt, auf der Leck-Ebene. Also, dass man wirklich auch nochmal länger ist als ein Matchplay-Finale. So,
na gut, First to 22
oder sowas.
Ja, so. Also 79 kannst du nicht machen, aber ich sag mal so, was mir jetzt im Kopf, also ich glaube, wenn du jetzt wirklich einen Abend durchspielst und jetzt nicht unbedingt alle 5 Legs eine Pause machst, weil das, ich meine, das wissen wir alle, das wird nicht nur zum Wohle der Spieler gemacht, sondern in erster Linie zum Wohle der TV-Sender, dann kannst du auch First to 27 oder sowas spielen, ne? Also, oder First to 30, warum nicht?
Ja. Also da wäre doch noch Luft und vor allen Dingen war der Abend eben früh zu Ende, 22:30 deutscher Zeit, also 9:30 in Großbritannien. Da ist ja noch niemals die Sperrstunde angesagt, also dementsprechend wirklich sehr, sehr früh das Ganze vorbei. Aber lass uns sprechen über den Anfang der Partie. Es ging ja sehr kurios los.
Ja, im ersten Leg hatten wir 2 Bouncer in Folge und zwar bei Humphreys ist es der 3. Dart, den er auf Bull als Bouncer wieder zurückbekommt. Bei Littler dann direkt danach der nächste Dart auf die Triple 20. Kommt auch nicht so häufig vor, dass von 2 verschiedenen Spielern 2 Darts in Folge Bouncer sind. Das nur mal so ganz am Rande erwähnt. Am Ende ist es Luke Littler, der das erste Leg dieser Partie auf seine heißgeliebten Doppel-10 für sich entscheiden kann. Und ich habe es eben schon mal kurz angesprochen, anfänglich wirkten beide Spieler fast ein bisschen gehemmt, ähnlich wie das Scoreboard.
Ja, das Scoreboard hat sich dann auch verabschiedet, aber es kam dann schnell wieder, so auch ja, die Unbekümmertheit der beiden Finalisten. Littler in der Anfangsphase allerdings mit erstaunlich vielen Fehlern auf die Doppel. Gegen Ende der Partie stand er bei fast 50% und die meisten Fehler hat er wirklich in der Anfangsphase gemacht. Insbesondere seine Doppel-10 lief nicht so gut. Humphreys blieb in der Partie und konnte dann zum 4:4 ausgleichen mit dem 116er Checkout, als Littler bei Doppel-10 Rest stand. Also das war ein ganz, ganz wichtiger Moment. Hier schnappt er sich einen Break. Und ansonsten wäre Littler dann eben mit einer Führung sehr wahrscheinlich in die Pause gegangen. So konnte Humphreys hier frühzeitig die Partie wieder in die Reihe kriegen. Ganz, ganz wichtig in der Phase. Danach ging es ja weiter pari-pari bis zur Pause 5-5. Da hätte ich ehrlicherweise in der Phase nicht gedacht, dass wir am Ende dann doch so klares Endresultat haben. Also da habe ich mich eigentlich eher schon so auf ein 11-9, 11-10 Ende gefreut, als es mit 5-5 in die Pause ging.
Ja, da war ich eigentlich ganz bei dir. Habe ich auch gedacht, dass sich das so weiterziehen wird über die ganze Partie. Dann sind es aber beide, die auch erstmal mit einer 180 aus der Pause rauskommen. Und dann habe ich mir eigentlich den Kommentar gewünscht, Luke may hit and Luke may miss, wie wir es vom WM-Finale zwischen Michael van Gerwen und Michael Smith
kannten. Luke may hit and Luke may miss.
I can't
spike. He's a 9. I can spike.
So, okay. Am Ende ist es in dem Leg Luke Littler, der den 9. Data vollendet. In Leg 11 der Partie kommt direkt aus der Pause. Hatte vorher ja gegen Michael Smith bereits 7 perfekte Darts und anscheinend kann er eine neue Kategorie, wenn es ein Online-Spiel, nur freischalten beim allerersten Mal, wenn er dabei auch einen 9er wirft. Also der Mann hat da noch ordentlich Sidequests am Laufen. Es war so bei seinem ersten Players Championship Turnier. Es war bei seinem ersten European Tour Event, welches er so gewonnen hat und jetzt auch bei seinem ersten Major-Turnier.
Das ist alles so irre, wirklich. Wenn du dir reinziehst, dass der jetzt wirklich von jeder Kategorie Turnier auch eins gewonnen hat. Das Major fehlte ihm ja noch. Ganz so viele hat er noch nicht
gespielt.
World
Series habe ich vergessen. Sorry, World Series habe ich auch noch vergessen.
Stimmt, World Series in Bahrain, ne? Da war es ja auch. Genau, da war es auch. Erstes Turnier, direkt gewonnen und ein 9-Data gespielt. Fantastisch. Jetzt natürlich
also hier,
viel...
Jetzt Sorry, ganz kurz, aber jetzt war es natürlich nicht sein erstes Major-Turnier, aber das erste Major-Turnier, was er gewonnen hat. Aber du darfst
dieses Basiswissen setze ich bei unseren wunderbaren Hörern natürlich voraus. Aber klar, das ist in seiner Gesamtheit so monströs, was Luke Littler hier von Monat zu Monat, von Woche zu Woche gelingt. Und ich will daran erinnern, auch ein bisschen selbstkritisch, dass wir angemerkt haben, wobei, selbstkritisch kann ich rausnehmen. Es war ja so, dass er jetzt zuletzt auch mal ein paar Spiele hatte, die jetzt wirklich so ein bisschen underperforming war. Wo er gegen Wessel Naiman recht klar verloren hat, wo er dann auch in der Premier League mal das ein oder andere Spiel dann auch so ein bisschen abgegeben hat. Und jetzt kann der aber auch den Schalter umlegen mit seinen 17 Lenzen, sorgt für diesen Wahnsinnsmoment, was ihm zugleich dann das zweite Break in der Partie aus seiner Sicht für ihn bringt. Das erste hatte ja Humphries zum 4-4 gekontert, aber in der Phase war es ja dann nochmal ein richtig wichtiges, zumal das dann auch bestätigen konnte, auch etwas, was gar nicht so leicht ist. Wir kennen das alle, nach einem neuen Data musst du dich erstmal wieder refreshen, aber Luke Littler spielt einfach so weiter, als wäre es ein Online-Spiel, als wäre es FIFA, das ist doch irre.
Ja, es sind die alltäglichen First-World-Problems, dass man sich nach einem neuen Data erstmal wieder refreshen muss. Aber ich sag mal, du darfst dabei nicht vergessen, du hast gesagt, er ist 17, aber er ist halt auch erst seit 5 Monaten Profi. Also ich erinnere mich auch noch an den Luke Littler, der im letzten Jahr bei den UK Open in den, was waren's, letzte 32 gegen Richie Attaus gewonnen hat im Decider und dann Board 3 bis 8 komplett zusammengeschrien hat in Minehead und alle sich über den jungen Mann noch beschwert haben. Es ist Wahnsinn, was einfach seitdem passiert ist, dass er jetzt die Premier League Trophäe in seiner Hand hält.
Letztes Jahr UK Open meinst du oder was?
Ja. Ja, das, was habe ich
war,
gesagt?
Das war ja, nee, du hast recht, aber das war ja eine Runde noch viel früher. Ich meine, er ist letzte 64 rausgegangen gegen Gavlas, oder? Irgendwie so.
Na, unterschätzt das mal nicht.
Ja, egal.
Ich glaube, der ist, mach du mal kurz weiter mit dem Finale.
Ja, ich sehe ihn schon wieder checken hier in unserer kleinen Videoverbindung, den Micha.
Naja, er ist ja auch Checkout, ne?
Also, Luke Littler kann dieses Break, diesen neuen Data bestätigen, geht mit 8-5 dann in die absolute Schlussphase und in der Phase haben es sich beide natürlich in Art Rausch gespielt. Auch Humphries ist ja mitgezogen, er war ja jetzt selten weit weg. Ihm gelingt er dann zum 7-9 nochmal ein echt schöner Moment mit dem 134er Check über Tops Tops am Ende, also Triple 18 Tops Tops. Das war auch modernes Darts, wie Micha mit Adrian Geiler in meiner Abwesenheit besprochen hat. Das wäre sicherlich etwas gewesen, wofür man in der Vergangenheit oder auch heute noch von einem Mervyn King den einen oder anderen bösen Blick geerntet hätte. Aber es war auch einfach ganz schön geil, muss man sagen. Ne? Also, dass Luke Humphries dann hier auch nochmal so einen Moment auspackt, hat dem Spiel einiges gegeben. Und er hätte vor allen Dingen die Partie nochmal richtig knapp machen können, wenn er die 145 auch noch checkt.
Da hast du recht, er liegt knapp drunter, so wie ich mit meinem Call der letzten 32. Es war Runde 3, die er gegen Richie Attaus gespielt hat. In Runde 4 geht er dann gegen Adam Gavlas raus. Kevin, ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe, mache deswegen jetzt einfach ganz galant weiter mit dem Finale. Humphries verpasst dann ganz am Ende die große 12 bei 81 Punkten Rest. Das auch nochmal so ein kleines Indiz, dass er da die Partie vielleicht auch schon so ein bisschen abgehakt hatte im Kopf. Für Littler ist es dann der erste Matchstart, der in der Doppel-20 sitzt. Und man muss sagen, er gewinnt das hier wirklich verdient. Nicht nur an diesem Abend, sondern in der ganzen Saison. Aber Luke Humphries auch in seinen Worten nach dem Finale wirklich ein großer Sportsmann, auch in der Niederlage.
Absolut, hat er treffende und richtige Worte gefunden. Und ihm hat es jetzt auch nicht großartig wehgetan. Ich glaube immer noch, er ist sehr froh, dass er das erste Match gegen Luke Littler gewonnen hat. Im Alley Pally ist ja auch noch nicht allzu lange her. Und er kann auch damit zufrieden sein. Das ist immer noch ein fetter Zahltag, auch für den Weltmeister Luke Humphries. Hat jetzt beim zweitwichtigsten Turnier auf der Vermarktungsebene auch absolut performt über 16 Wochen, hat hier Michael van Gerven regelrecht zerstört und gegen diesen Luke Littler kannst du dann auch verlieren, zweiter Platz à la Bonheur trotzdem und für Luke Littler ist es natürlich noch ein fetterer Zahltag, 275.000 Pfund Preisgeld plus die 40.000, die er für 4 Tagessiege eingeheimst hat, macht 315.000, das sind nochmal über 100.000 mehr, als er für das WM-Finale bekommen hat. Darf man nicht vergessen, das hier ist jetzt der finanztechnisch wichtigste Sieg von Luke Littler gewesen oder das finanzkräftigste Turnier für ihn noch vor der WM. Wahnsinn.
Ja, aber auch nur finanztechnisch. Also öffentlichkeitstechnisch würde ich da wahrscheinlich sowohl über der WM als auch der Premier League nochmal das Bahrain Darts Masters sehen. Das ist klar. Für das Nordic Darts Masters wurde er ja verbannt, ist auch klar. Nein, das sind natürlich alles kleine Insider hier. Ja, Luke Littler, ich sag mal, wir können jede Woche eigentlich nur unsere Hüte ziehen vor der Leistung dieses jungen Mannes. Es ist Wahnsinn, es ist wirklich Wahnsinn.
Wie hast du seine Worte empfunden? Wir haben jetzt über die Worte von Humphreys gesprochen. Littler fand ich ja fast ein bisschen witzig, weil er da in Richtung Zuschauer, in Richtung der Zweifler, das machen ja, Briten häufig so, in Direction to the Doubters, ne? Also dieses Wort Doubter, das ist irgendwie auch sehr geläufig bei Spielern, die irgendwie etwas beweisen wollen oder auch nicht nur bei Spielern, sondern hört man auch in der Politik viel etc. pp. Aber ja, fand ich irgendwie ein bisschen kurios. Auch im Vorfeld gab es ja schon irgendwie die ein oder andere Aussage von ihm, wo er sich in Richtung von Zweiflern wandte und da habe ich mich nur gefragt, wer zweifelt denn an Luke Littler? Ich vernehme die Stimmen gar nicht so präsent, aber das nur am Rande.
Ja, ich auch nicht. Also es gibt bestimmt irgendwelche Leute, die da in die DMs sliden oder was auch immer und dann irgendwie in Sportwetten Geld verloren haben und was auch immer schreiben. Aber also, ja, weiß ich nicht, wer zweifelt an Luke Littler? Ich meine, der Mann hat alles bewiesen, was zu beweisen galt innerhalb der letzten Monate. Der hatte da ja wirklich gar keine Rechnung noch offen. Und selbst wenn er in der Premier League im Halbfinale als Tabellenerster gegen Michael Smith rausgegangen wäre, wem hätte er denn dann irgendetwas nicht bewiesen? Also ich frage mich wirklich, was er da zu beweisen gehabt hätte. Aber gut, so ist es. Er ist am Ende der verdiente Sieger. Und ich würde sagen, damit setzen wir jetzt den Haken hinter die Analyse der Premier League und schauen nochmal ganz kurz auf das wichtigste Turnier des heutigen Tages. Nein, kleiner Scherz, den Host Nation Qualifier, der in Holland stattgefunden hat für die Elton Safety Shoes Dutch Darts Championship. Ich werde nicht müde, diesen Turniernamen zu sagen. Lasst uns kurz sprechen, es waren 59 Entries für 4 Host Nation Plätze, die ausgespielt wurden.
Ja, der Elton Safety Shoes Dutch Darts Championship Host Nation Qualifier. Fantastisch. 59 Entries für 4 Plätze. Ich habe jetzt nicht im Kopf, wie viele es in den Vorjahren bei dem einzigen European Tour Event in Holland waren, aber klingt jetzt gar nicht mal so viel, ne? Also gefühlt war ich ein bisschen enttäuscht von der Teilnehmeranzahl. Du hast ja auch den ein oder anderen Namen mal ausfindig gemacht, der eben nicht dabei war. Was durchaus interessant ist, Jimmy van Ski und Bradley Roos zum Beispiel, 2 Spieler auch mit viel Potenzial, die haben sich stattdessen für die Modus Super Series entschieden.
Ja, aber am Ende waren es dann Moreno Blom, Damian Mohl, Christian Kist, der in einem entscheidenden Spiel gegen Noah Lynn van Leuven gewonnen hat, und Marvin van Velsen, die sich für die European Tour qualifizieren konnten, für die, ich sag's jetzt nicht nochmal, aber es gab ja auch einige frühe Upsets in diesem Host Nation Qualifier.
Ja, extrem. Gerade in der ersten Runde, wer da alles rausgegangen ist, ganz viele bekannte Namen und Ex-Tourkartenbesitzer wie Dirk Telnikes und Ron Meulenkamp, dann Arjan Kontermann, Jeroen Mioch, Roy van der Gint, das sind auch Namen, die echt auch stabile Averages spielen können und die sicherlich sich viel mehr vorgenommen haben. Wesley Plaisir, der hätte in Runde 3 gegen Noah van Leuven spielen können, ist aber vorher gegen einen recht unbekannten Mann rausgegangen in Runde 2, also viele Namen, die ich auf dem Zettel hatte, als ich zum ersten Mal so durchgegangen bin, die sind sehr früh gescheitert. Am ehesten dann war ich von Christian Kist und Damian Mohl dann überzeugt, dass sie auch bis zum Ende dabei sein würden. Dass jetzt Christian Kist gegen Noah Lynn van Leuven mit 6-0 gewinnen muss, hatte ich jetzt nicht unbedingt auf der Bingo-Karte, aber van Leuven hatte da ja gar nichts mehr im Tank offenbar. 69 im Average und Christian Kist ist dann am Ende durchgegangen. Ja, Damian Mohl, auch keine Überraschung, der hatte ja auch mal die Tourkarte. Moreno Blom ist auch ein sehr kompetitiver Spieler. Marvin van Velsen sagt mir auch was, habe ich jetzt gerade kein Gesicht zu, aber das ist jetzt, würde ich sagen, vielleicht der überraschendste Name der 4, wenn man da so ein kleines Power-Ranking machen.
Marvin van Velsen, ein sehr guter, junger, talentierter Spieler von der Development Tour. Vielleicht hast du den Namen irgendwann mal irgendwo aufgeschnappt, falls du im letzten Jahr noch in eine On-Tour-Folge bei uns von Behind the Board reingehört hast, weil da hat Marvin Koch nämlich gegen Marvin van Velsen mal gespielt, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. Also ein sehr talentierter, junger Mann, müsste jetzt sein European Tour Debüt sein. Ich finde es aber generell immer relativ interessant, so bei den Turnieren der Niederländer zu schauen, weil da eben so viele gute Spieler auch rumlaufen. Aber auch wir in Deutschland müssen uns mit den deutschen Host Nation Qualifier Turnieren echt nicht mehr verstecken, was das Niveau angeht. Und Kevin, nur für dich habe ich es gerade einmal rausgesucht. In diesem Jahr hatten wir 59 Entries bei den Host Nation Qualifiern für die European Tour in Holland. Im letzten Jahr waren es 47 und im Jahr davor 51. Also tatsächlich waren es jetzt gar nicht mal so viele, die das in Holland immer sind. Also 47, 51, in diesem Jahr 59, das waren noch am meisten. Das liegt wahrscheinlich daran, dass das Turnier einen neuen Hauptsponsor hat, und zwar die Elton Safety Shoes Dutch Darts Championship. Lass uns doch noch mal ein bisschen über die Paarung sprechen, denn dadurch, dass wir jetzt hier am Donnerstagabend aufnehmen, sind die Paarungen für die European Tour auch schon bekannt.
Ja, und wie immer wissen wir, dass in Runde 1 Gabriel Clemens gegen Dimitri Vandenberg spielt. Das ist zum dritten Mal der Fall bei 7 Turnieren in diesem Jahr. Unfassbare Bilanz und unfassbar kurios. Bereits das 4. Spiel insgesamt der beiden gegeneinander. Wie gesagt, zum 3. Mal in der Runde der letzten 48 auf der European Tour. Ich glaube, bislang hat Gaga erst ein Spiel gewonnen. Von daher, ja, das ist natürlich...
Eins gewonnen, eins verloren. Auf der European Tour müsste der Fall sein.
Genau, genau. Dann hat er es natürlich jetzt enorm schwer, da auch jetzt wieder tief ins Geld zu kommen, muss man so klar sagen. Gerade bei einem Turnier, wo so viele große Namen nicht dabei sind, wo auch kurzfristig noch zwei größere Namen rausgezogen haben. Alleine von diesen Premier League Halbfinalisten nur Michael van Gerven, weil es sein Heimspiel ist, dabei. Alle anderen sind nicht mit am Start in Holland. Littler ist bei Man United in Wembley beim Pokalfinale. Luke Humphries ist nicht am Start. Der wird sich wahrscheinlich Leeds United anschauen am Sonntag, wenn sie um den Aufstieg spielen, ebenfalls in Wembley. Ja, und dann haben wir Michael Smith, Rob Cross, Nathan Aspinall, der auch abgesagt hat, und Gary Anderson. Boah, 6 große Namen nicht dabei, dementsprechend gibt es ein paar Nachrücker, und da muss man sagen, ist das schon maximal bitter für Gabriel Clemens, da jetzt gegen Dimitri Vandenberg reinzulaufen. Und wenn er gewinnen sollte, dann allerdings ist echt was drin. Ross Smith, das ist dann ein Spieler, wenn du wirklich hier noch ins Matchplay willst, den musst du dann fast auch schon rausnehmen. Danach könnte es ein deutsch-deutsches Duell mit Martin Schindler in der 3. Runde geben. Jetzt spinne ich schon ein bisschen weiter nach vorne. Aber Gabriel Clemens wird natürlich enorm spannend sein zu beobachten aus deutscher Sicht, weil er eben das Preisgeld am dringendsten braucht, anders als Martin und Ricardo.
Ja, Rob Cross, du hast ihn angesprochen, der lässt zum ersten Mal seit 2019 ein European Tour Event aus. Und noch lustiger kleiner Fun Fact aus deutscher Sicht: Martin Schindler ist der einzige Sieger in diesem Jahr auf der European Tour, der bei diesem European Tour Event mit am Start ist. Also alle anderen bisherigen Sieger aus diesem Jahr sind dort nicht mit am Start. Lass uns eben die Spiele der Deutschen einmal vervollständigen. Ricardo spielt gegen den Sieger aus der Partie Kallen und Vatimena. Da gibt es auch einfachere Lose, sowohl Kallen als auch Vatimena in einer sehr guten Form aktuell, und Martin Schindler, der würde erst einmal spielen, bevor es potenziell gegen Gabriel Clemens geht, gegen den Sieger aus Brandon Dolan und Owen Bates. Also ja, muss man auch aufpassen, aber wenn Martin da wieder fit ist, sehe ich ihn da schon klar vorne.
Brandon Dolan, gut, dass du ihn ansprichst. Für ihn geht es ja im Fernduell mit seinem Landsmann Daryl Gurney noch um den 2. Startplatz für Nordirland beim World Cup of Darts neben Josh Rock. Dolan und Gurney trennen aktuell nur 500 Pfund, müsste so stimmen. Ich habe es jetzt gerade ja so aus der letzten Ecke meines Kopfes geholt. Also Dolan liegt vorne, spielt aber schon in Runde 1, wenn er gewinnt gegen Owen Bates. Würde es in Runde 2 dann gehen gegen Martin Schindler, wenn er da dann ausscheidet und Daryl Gurney gewinnt sein Zweitrundenspiel, weil der es gesetzt, dann wäre Gurney beim World Cup und Dolan wäre raus. Das müsste so stimmen, oder?
Ich habe seit anderthalb Wochen nicht mehr auf das Race geschaut. Ich glaube, Daryl Gurney steht bei 167.750 Pfund.
200 auf jeden Fall.
250? Ich dachte, Dolan ist dann bei 250. Nee, also, Quatsch, andersrum natürlich. Du hast natürlich 200, vollkommen recht. Also, er bei 250 und Dolan bei 750. Das heißt, Gurney muss eine Runde weiterkommen als Dolan, beziehungsweise ein Spiel mehr gewinnen, weil ihm eben dieses Preisgeld noch nicht für die Rangliste gezählt wird.
Und Gurney ist an 15 notiert, wird spielen gegen Ryan Meikle oder Luke Woodhouse. Auch definitiv, egal wer es wird, ich tippe Woodhouse, kleiner Favorit gegen Meikle. Aber das könnte schon schwierig werden, wobei ich bei Gurney irgendwie das Gefühl habe, der hat eine recht okaye Form, jetzt so relativ konstant seit einem Jahr wieder. Wenn er das gewinnt, müsste Dolan ja auch an Martin Schindler vorbei, dann würde ihm ein Sieg gegen Owen Bates nicht reichen. Also ich würde sagen, Daryl Gurney, obwohl er hier 500 Pfund dahinter liegt, leicht im Vorteil, ganz leicht im Vorteil.
Naja, lass uns mal schauen, was da kommt. Ich habe noch drei weitere interessante Duelle hier auf dem Zettel. Einmal, wir haben das Duell zweier Host Nation Spieler. Kommt auch gar nicht so häufig vor. Und zwar Host Nation Spieler 3 und 4. Das ist Christian Kiss gegen Marvin van Velsen in der ersten Runde. Dann Raymond van Barneveld gegen Cameron Menzies. Das ist auch wieder so eine Partie, da kann theoretisch alles gehen in beide Richtungen. Und dritte Partie bei mir auf dem Zettel, Kellen Ritz gegen Dirk van Dijvenbode. Zwei unserer Sorgenkinder spielen gegeneinander.
Dann würde ich zum Abschluss nochmal zwei Debütanten liefern, zwei Exoten, wenn man so will. Teemu Haju aus Finnland, wir werden ihn beim World Cup sehen. Er wird spielen beim Debüt gegen James Wade und ebenfalls Debütant aus Tschechien, Jiří Brejcha. Er wird es zu tun bekommen mit einem der Spieler der Saison, zumindest auf der Pro Tour, Richie Attaus.
Dann würde ich sagen, setzen wir an dieser Stelle zu später Stunde einen Haken hinter diese Folge von Checkout und wir wünschen ganz viel Spaß, ich sage es noch ein letztes Mal, mit den Elton Safety Shoes Dutch Darts Championship. Kevin, es hat mir großen Spaß gemacht, es war ein schöner Premier League Abend, ich freue mich schon wieder auf die nächste Woche gemeinsam mit dir. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin, ciao.
Das kann ich nur unterstreichen. Es hat viel Spaß gemacht, die Premier League. Die haben wir jetzt im Hafen. Jetzt geht es natürlich bei der European Tour so langsam auch so richtig in die Vollen. Die Rückrunde beginnt ja fast schon. Jetzt nach 6 Turnieren, jetzt Turnier 7 von 13. Ja, das stimmt so ungefähr. Und vor allen Dingen haben wir jetzt aber auch noch ein bisschen Raum bis zum nächsten Major. Das ist der World Cup of Darts. Darauf freue ich mich auch ganz besonders. Und ja, wenn euch dieser Podcast gefällt, hinterlasst doch gerne 5 Sterne. Würde uns sehr freuen. An dieser Stelle mache ich jetzt aber auch Schluss. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.